Es wäre auch geil, wenn so keiner was sagt.
Oh, ich wusste, dass du es jetzt gleich sagst.
So jeder sich auf den anderen verlässt.
Nee,
Aber
oder wir machen einfach nur so.
so richtig random dann auch so. Läuft schon? Rotes Licht ist an. Ja, hier, fest und flauschig. Ist wieder da. Oder Sekt und Selters, euer dienstäglicher Morgenshoppen. Frühshoppen, um Gottes Willen, ist wieder am Start. Das war das längste Intro, glaube ich, was wir jemals hatten. Und das Schlechteste wahrscheinlich auch.
Also du meinst jetzt Intro hier wirklich für den Podcast? Ich glaube, es war auch das längste Vorgespräch, was wir jemals hatten. Ich bin mittlerweile ja sehr, ich bin ja der Vorgesprächs, so wie bei Erdbeben, gibt es ja so eine Ausschlagsmesser.
Seismograph.
Oh, stark, stark, stark. Richtig stark. Ich bin der Podcasts Vorbesprechungs-Seismographs. Aus Hitzlawitz
Aus
nehme ich
Hitzlawitz.
heute auf, nehme ich.
Ah, sehr geil. Sehr geil. Wie, ja, also ich wollte fragen, ob du ein bestimmtes Thema mitgebracht hast, aber das habe ich ja im Vorgespräch schon gefragt. Ich habe nämlich nichts. Ich habe nichts.
Ist nicht gut, das finde ich super.
Wir können
Ich
aber.
muss auch sagen, ich habe im Urin und ich war wirklich gerade vor der Aufnahme gerade nochmal auf Toilette. Als du mir geschrieben hast, wird 5 Minuten später. Ich hoffe übrigens, dass die 5 Minuten später dem geschuldet waren, weil du noch deinem Excitement zu Ende gefolgt bist. Weil alles andere akzeptiere ich jetzt nämlich nicht mehr. Ich bin da jetzt so ein extrem strenger Typ geworden innerhalb der letzten paar Tage. Und ich weiß nicht mehr, was ich sagen
Dein
wollte.
Urin.
Ja, ach so, ja, ich hatte im Urin das heute das Vorgespräch und gegebenenfalls das Nachgespräch, aber das habe ich mir jetzt schon wieder anders überlegt. Es wird halt kein Nachgespräch geben. Ich habe immer noch viel zu viel zu tun. Das wird einfach heute der eigentliche Inhalt werden. Aber ich muss auch sagen, das ist auch für die Leute mal wichtig. Das ist auch so eine, ich sag mal, so eine, das ist so eine Real-Life-Erfahrung. Die dürfen jetzt mal alle Sachen, die wir innerhalb und dicker, wo ich gerade aufs Datum gucke, ich glaube, dieses Format jährt sich morgen auf den Tag. Ich bin der, ich, nee, falsch?
Nee, falsch.
Okay,
Das
ja
ist
gut, dann
der
streichen, Regie streichen bitte.
20, nee, 20.7., glaube ich. In einem meiner Kalender steht es drin. Das steht bei Geburtstage tatsächlich, ist es eingetragen.
Oh Gott, Alter, das ist schon schlimm, Alter, das ist schon schlimm.
Sekt und Selters wird gefeiert, wird ein Jahr alt. Erwarte ich auch einen Kuchen von Zuhörerinnen. Oh, und in
Ja.
dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, fürchte ich schon. Meine Mutter macht einen Plan und überlegt, wie sie am besten einen Kuchen nach Berlin schickt. Wobei ich glaube, das weiß sie längst, wie sie das macht.
Ey, so Kuchen verschicken und sowas oder auch so Kuchen selber anfertigen lassen, das kostet ja richtig Geld, ne? So eine Hochzeitsscheiße und sowas.
Ja.
Das ist richtig kostspielig, Alter.
Deswegen auch Lifehack, nicht heiraten. Nicht heiraten.
Safe. Also wirklich safe, auch abgesehen vom Kuchen, Freunde. Ihr kann es aus Erfahrung sagen, es bringt nur eine Menge Geld und also nee, also bringt kein Geld, sondern eher das Gegenteil, es entzieht. Wie? Ich habe mir neulich, apropos Entzug, sehr, sehr, ja, naja, was heißt spannend, aber ich habe ja so ein bisschen, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Oder vielleicht war es auch mit Flo, ich weiß es nicht. So ein, ich glaube doch recht menschliches, aber bei mir gefühlt etwas ausgeprägteres Faible für so, ja, für so Drogenszenarien, so Anne Frank, Digga, was laber ich denn immer für eine Scheiße? Wie heißt die?
Christiane F.
Christiane F. Digga, das ist mir, glaube ich, jetzt schon das zweite Mal passiert. Egal.
Wahrscheinlich heißt die Christiane Frank und es ist die Schwester
Ja,
oder die
wahrscheinlich.
Tante oder so.
Ja, Opa. Im Zuge dessen hat mir das YouTube-Format von Y-Kollektiv so einen Kurzbericht vom Frankfurter Flughafen vom Frankfurter Bahnhof vorgeschlagen. Und ich konnte halt insofern damit sehr, also das hat insofern was in mir ausgelöst, weil ich ja vor 2 Wochen das allererste Mal, 3 Wochen glaube ich jetzt mittlerweile schon, ich weiß es gar nicht, das allererste Mal sowieso in Frankfurt war und hier auch wirklich nachts am Bahnhof angekommen bin. Ich glaube irgendwas um 3 oder so. Und ich wusste halt so, ja, diese ganzen Klischees und ich habe früher viel Haftbefehl gehört und Frankfurt und Manhattan und Puff und Schieß mich tot, Nutten, Crack und Hero und so eine Geschichten. Aber ich dachte mir, ich bin ja der Real-Life-Expander und ich hatte 1 Stunde Aufenthaltszeit in Frankfurt. Und der erste Move, den ich gemacht habe, war, ich bin nach vorne gegangen, dachte ich erstmal, sieht irgendwie alles wie in München aus. Also so die Gleisaufstellung hat mich total an den Münchner Bahnhof erinnert, Hauptbahnhof. Und dann bin ich rausgelaufen, dachte ich mir so, ja, Leute, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Das ist hier nachts um 3, ich will hier die ganzen Junkies sehen, so richtig sensationsgeil wie der letzte Berliner Hurensohn. Und da war der Hund begraben, Alter. Und dann dachte ich so, komm, Alter, jetzt will ich's wissen. Und dachte mir, du machst jetzt einen Bahnhofsrundgang. Also Bahnhofsrundgang, wirklich einmal einfach um dieses Bahnhofsgelände rumlaufen. Und ich begann dann so, meine Strecke quasi fortzuführen und dauerte nicht lang, ehe mich der Erste anquatschte. Ah, super angenehm, ne? Super angenehm. Ich hier diese Berliner Obdachlosen, das ist ja nicht Spaß, aber total angenehm, dann auch Geld gegeben, okay, dann kam halt direkt der Nächste und so, hat mich dann aber nicht angesprochen, ich bin dann auch weiter. Und jedenfalls, als ich dann im Zug Richtung Utrecht saß, irgendwann 1 Stunde später, habe ich mich natürlich wieder irgendwie, habe ich mir die Frage gestellt, okay, funktioniert jetzt das Zug-WLAN? So hat natürlich nicht funktioniert, aber ich wollte mir liebend gerne, um halt mehr darüber zu erfahren, weil, wie gesagt, ich finde dafür heute sowieso Worte ganz schwieriges Thema. Es ist so eine gewisse, ich will es nicht sensationsgeil, also weil das halt so sich so meiner, also meinem Leben so total entzieht. Klar, in Berlin groß geworden, man sieht irgendwie vieles, wenn man in gewissen Ecken ist und es ist jetzt auch nicht so, dass ich keine Drogenberührungspunkte hatte, aber halt nicht in dem Ausmaß, beziehungsweise nicht in dieser Brisanz. So, das sind ja wirklich ja, teilweise gescheiterte Existenzen und irgendwas macht es so mit mir. Irgendwie habe ich da so ein, mich interessiert es auch einfach, wie wenn die dann mit den Leuten ins Gespräch gehen und so weiter. Jedenfalls lange Rede, gar keinen Sinn, einfach auch mal machen, Y-Kollektiv. Ist tatsächlich auch eine dabei, die früher jahrelang selber Heroin und Kokain abhängig war. Und ja, halt wirklich jetzt mittlerweile, ich würde es jetzt mal ganz plakativ sagen, ihr Leben so ein bisschen im Griff hat, aber auch einfach bis an ihr Lebensende Methadon nehmen wird. Ne? Also das ist schon, das muss so geisteskrankes Teufelszeug sein, Alter. Also gerade auch Hero, boah, ich versuche mich immer so ein bisschen reinzufühlen, ne? Ich versuche mich immer so ein bisschen reinzufühlen in dieses, ja, dieses Gefühl, was du haben sollst, wenn du Heroin nimmst. Alter, aber es muss einfach das, was ich da beginne zu fühlen, einfach mal 1000 sein, Alter. Also dieses, dass du einfach nichts mehr, oder so diese unendliche Wärme, Alter. Das ist, ich finde es sehr beeindruckend.
So der zweite Lifehack der heutigen Folge. Einfach mal Hero probieren. Triggerwarnung übrigens an der Stelle.
Triggerwarnung, schalten wir noch rein.
Richtig, der beste Konsum ist immer noch
kein Konsum.
Kein Konsum oder zufälliger Konsum oder so. Genau. Ich hab überlegt, wie der Frankfurter Hauptbahnhof heißt, aber ich bin nicht drauf gekommen. Weil du guckst das so, aber Leipzig ist der gleiche Hauptbahnhof. Ich bin mit Amelie, glaube ich, in den Leipziger Hauptbahnhof eingefahren. Mhm. Und die Besonderheit am Leipziger und am Frankfurter Hauptbahnhof ist, dass der ja nur in eine Richtung geht. Also es ist ja nicht so wie der Berliner Hauptbahnhof, dass du von der einen Seite kommst und von der anderen Seite, sondern der Frankfurter Hauptbahnhof fährst du in der Richtung rein, in der du auch wieder rausfährst. Und Leipzig ist es auch und die Bahnhöfe haben einen bestimmten Namen. Und das zeigt mir wieder, dass ich Amelie doch häufiger zuhören sollte, wirklich bewusst, weil ich weiß es leider nicht. Aber das finde ich auch so spannend am Frankfurter Hauptbahnhof. Also, weiß ich nicht, habe ich irgendwie so nicht auf dem Schirm gehabt. War für mich so einer der größten Hauptbahnhöfe Deutschlands. Und dann haben die, ja, sag ich jetzt einfach mal, haben die vergessen, Ausgang mit einzuplanen. Da lief ja was gehörig schief in der
Na,
Planung.
das müssen ja wohl dieselben Planer gewesen sein, wie vom Berliner Flughafen, war.
Wo ist das?
Ey, Loser,
Wo ist das?
ey. 10 Jahre hat es gedauert, Alter.
Wenn es
Zehn
so.
Jahre, ey. Wirklich, Berliner Flughafen, die kriegen ja nichts auf die Reihe, ey. Stuttgart 21, Alter.
Wenn du so was wie einen Hauptbahnhof planst, dann denkst du ja an alles. Und dann hast du bestimmt auch so diesen Moment, wenn du fertig geplant hast, dass du so irgendwie weißt, irgendwas habe ich vergessen. Irgendwas, dein Gefühl sagt dir, irgendwas habe ich vergessen. So wie wenn du aus dem Haus gehst und weißt, irgendwas, aber du kommst nicht drauf. Und dann wird der eröffnet und dann fahren so die ersten Züge ein, alle jubeln. Und dann kommt so das erste Mal die Frage, fahren wir jetzt eigentlich hier wieder raus, weil hinten geht es ja gar nicht weiter. Ach, das war's. Das war's. Jetzt fällt es mir ein. Scheiße. Daran habe ich natürlich nicht gedacht.
Ja, passiert im
Trauriger.
besten Haus.
Ob die das beim Berliner Hauptbahnhof auch gedacht haben, als sie so beim Berliner Flughafen, als die den auf so einem Sumpfgebiet gebaut haben, dass die so bei der Planung nach, nee, irgendwas, also irgendwas ist komisch. Ich komme nicht drauf, aber irgendwas ist doch hier komisch an der ganzen Geschichte.
Ich
beim
musste
Thema.
großes Lob wirklich an den Berliner Flughafen und auch an den Berliner Hauptbahnhof rausschicken, habe ich versprochen, als ich da war, dass er einen Shoutout kriegt. Also es ist wirklich, es ist einfach ein, ich finde es ein schöner Bahnhof, Mann.
Ja.
Also Berliner Hauptbahnhof, so, das ist wirklich, da kann München und die ganzen anderen Konsorten, die können sich wirklich gehörig gehackt legen. Die kommen da nicht ran, Alter. Das ist diese Ebenengeschichte, oben die S-Bahn. So, und es sieht halt auch, Mann, Digga, ich war am Hauptbahnhof in Hamm, Alter.
Gut, immer.
Ey, wirklich, also, dass ich in gut einem Monat jetzt tatsächlich schon wieder zurück bin, aber mit meinem sehr, sehr, sehr guten Freund Jan Nettelmann, ursprünglich stammend aus Hamm, Westfalen, also steht Westfalen in Klammern, ich weiß nicht, ob es noch ein anderes Hamm gibt, aber für die Leute, die jetzt wieder Google Maps bedienen wollen. Hamm, Westfalen. Und Junge, das ist einfach, ich war draußen pissen. Ich bin rausgegangen, auch irgendwann nachts, abends, 22 Uhr. Und da hat natürlich auch geregnet. Muss ich auch sagen, hat sich auch jetzt die Stadt Hamm nicht von der allerbesten Seite gezeigt. Also es war jetzt nicht irgendwie so wie Garmisch-Partenkirchen so. Das könnte auch einfach eklig sein, aber da scheint halt immer die Sonne und vor allem aus den Ärschen der Leute. Das hat halt natürlich direkt auch eine ganz andere Präsenz, ne? Aber nee, Alter. Auch ich war irgendwann mal, als Mario Götze 2014 uns, ich sage wirklich bewusst uns zum Weltmeister geschossen hat, hat sich Maurice Kimmritz an keinem geringeren Ort aufgehalten als in Bochum. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, Steve. Es ist ein Trauerspiel, ich werde sie nicht erzählen. Ich werde sie in Kurzfassung erzählen. Ich war bei jemandem, den ich ein Jahr vorher in der Türkei kennengelernt habe. Ich dachte halt damals, dass er cool wäre. Ja, kurz in a nutshell, wie wir hier in Berlin sagen. Er hat mich einfach abgezogen. Er hat meine Calvin Kleinjacke abgezogen. Er hat meine Icewatch abgezogen. Und ich schäme mich nicht nochmal zweimal in einer Folge Hurensohn zu sagen. Du bist ein Hurensohn, wenn du das hier hörst.
Na, wenn das hört, dann nicht. Wenn das hört,
Doch,
ist, also dann
doch.
ist er vielleicht
Obwohl,
keine
doch,
Ahnung.
ich habe ihn jetzt lange nicht mehr gesprochen. Ich gebe jedem eine zweite Chance. Also, ich will meine Calvin Kleinjacke zurück, um sie bei Kleiderkreise zu verkaufen und damit mehr Profit zu machen. Hashtag Berlin. Ja, Mann, da war ich auf jeden Fall. Und das ist ja alles so eine Sippe. Das ist das, was ich sagen wollte. Ja, also für mich ist das alles eins. Hamm, Bochum. Ich war auch mal im Winter in Gelsenkirchen in der Veltins-Arena, als Dimitri Vegas und Like Mike da aufgenommen haben und habe wirklich in meiner fetten Winterjacke einen miesen Rave hingelegt. Für mich ist das alles eins und ich bin so dermaßen stolz. Das geht jetzt an meine Eltern. Das ist sowieso das Einzige, worauf ich aktuell stolz bin. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ihr damals aus Frankfurt oder nicht den Weg, wie ihr es sagen würdet, in den weiten Westen genommen habt. Und stell mal vor, Alter, ich werde in Dortmund aufgeworfen, Digga, dann wäre ich jetzt irgendwie, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich schon das zweite Tape mit Miami Yassin oder so rausgebracht und, so, und säße schon dreimal in Haft irgendwie und würde gerade Sozialstunden in irgendeinem Kinderheim ableisten. Und das will wirklich auch keiner. Aber vielen Dank, dass wir nach Berlin gegangen sind. Und damit bin ich raus für heute.
Das ist Ruhrgebiet. Aber Hamm schüttelt sich jetzt gerade, weil Hamm Westfalen ist und das Ruhrgebiet ja nochmal ein anderer Schlag ist. Aber
das ist safe ganz woanders, ne?
Nee, es ist nah beieinander, aber Hamm würde sich, ich weiß gar nicht, doch, ich glaube, Hamm zählt sich schon auch zum Ruhrgebiet. Ja, aber es ist alles so, geht in die gleiche Richtung, Duisburg, Essen, Bochum, Gelsenkirchen, Dortmund. Es ist aber, glaube ich, auch, wir hätten über Hamm jetzt sagen können, was wir wollen. Wir hätten Hamm komplett noch viel mehr durchbeleidigen können. Ja. Hamm ist gerade so stolz auf sich wie nie zuvor, weil Hamm wurde gerade mit Berlin verglichen. Also auf den Hauptbahnhof bezogen und ich glaube, es gibt, also ihr könnt ja mal recherchieren in allen Podcasts dieser Welt, ob Hamm jemals schon mal mit Berlin verglichen wurde. Wir waren witzigerweise, was heißt witzigerweise, im gleichen Bundesland, als Mario Götze uns zum Weltmeister geschossen hat.
Ja, stark, du warst in Viersen, oder was?
Genau, ich war in
Viersen. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Weißt du es noch? Weißt du es noch?
Ja. Ich wollte auch gerade so einen Aufruf starten, schickt uns, knallt uns die DMs bei Insta voll, wo ihr euch befanden habt, als Deutscher Weltmeister wurde. Ja, das sind so Momente, wo jeder weiß. Ich habe allein zu Hause geguckt.
Ehrlich, ja?
Ja, ganz allein zu Hause auf der Couch. Ja, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann...
Ich glaube, du bist auch, das Problem bei dir ist auch, also erstmal du selbst als Person, das ist Punkt Nummer eins. Und ich glaube, du bist dadurch, dass du ja wirklich sehr, sehr, das hat mir auch nochmal der Bali-Aufenthalt in der letzten Woche gezeigt, du bist ja wirklich sehr tief drin. Und ich kann mir vorstellen, also ich kenne jetzt deine restlichen Freunde nicht und ich weiß jetzt nicht, aber wenn du, ich stelle mir jetzt vor, du würdest in so einer durchschnittlichen Männertruppe sitzen. Da glaube ich, würde dir, also ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich von der Persönlichkeit vor 5 Jahren auch noch nicht der gewesen sein, der du heute bist. Vermag ich jetzt einfach mal anzunehmen.
Ja.
Aber ich kann mir gut vorstellen, dass du jemand bist, dem so ein Fußballspiel wirklich regelrecht kaputt gemacht wird, wenn dann die Leute, scheiß Schiri!
Ja.
Wie, ihr habt nur 2 Minuten Nachspielzeit, der Fotzkorb raus! So, da kriegst du wahrscheinlich, ich bekomme da ja schon einen Plug, ja. Und ich habe nicht mal Ahnung von Fußball. Da kann ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall, dass das einiges an Prozesserlebnis bei dir kaputt macht.
Ja, also trifft den Nagel komplett auf den Kopf. Gerade hat nochmal einen ganz anderen, ganz anderes Ausmaß genommen, als ich ins Trainergeschäft eingestiegen bin. Seitdem gucke ich die meisten Fußballspiele ja nochmal ganz anders, mit einem ganz anderen Blickwinkel und so, aber bei großen Spielen, die mir wichtig sind und wo ich auch Emotionen mit habe, ich kann diese 80 Millionen Bundestrainer einfach nicht, ich kann mir diese Gelaber einfach nicht anhören, so, er kriegt echt zu viel, weil dann auch ja, die Leute halt auch zu wenig im Thema drin sind, aber jeder glaubt es ja dann auch besser zu wissen. Und auch gerade da kann ich auch nochmal Bezug nehmen zu Gelsenkirchen. Veltins Arena, sehr, sehr geiles Stadion. Ich war sehr häufig da, weil ich eine Ex-Freundin habe, die Schalke 04-Fan ist. Was ich da erlebt habe, so mitten bei den Ruhrpott-Assis zu sitzen, da werden Spieler, und das ist genau der Punkt, so viele Situationen, um mal eine rauszunehmen, es lief sich ein Spieler warm, der Name ist völlig irrelevant, und vor mir saß einer, der hat einfach, als er gesehen hat, dass er sich warm läuft, hat er einfach schon angefangen so zu meckern, so, warum der, das kann doch nicht sein, jetzt überlegt er den zu bringen, das ist doch nicht sein Ernst, der hat noch kein gutes Spiel gemacht, dann wird der eingewechselt und das ging einfach so weiter und der macht mit seinem ersten Ballkontakt das 3:0, mit seinem ersten Ballkontakt. Und der gleiche Typ, der den 30 Minuten durchbeleidigt hat, sagt plötzlich, ich habe immer gewusst, was für Qualitäten der hat. Wir müssen den nur richtig ein. Und das sind genau die Punkte, wo ich so denke, oh Leute, wirklich. Und gerade da ich ja auch immer häufiger versuche, mehrere Seiten zu betrachten, habe ich sicherlich auch meine Meinung bei Fußballspielen. Aber ich betrachte es halt von mehreren Blickwinkeln und deswegen tue ich mich schwer mit so, ja, Bewertungen dann auch wieder. So, gerade aus Trainersicht weißt du dann oder weiß ich dann auch, warum du gewisse Dinge so machst, wie du die machst. Und wenn du dann da Leute vor dir stehen hast, die dann meinen, ja, der Kahn ist doch hier seit Jahren der beste Torwart, wieso steht jetzt der Lehmann drin? Und dann hält der den Elfmeterschießen gegen Argentinien im Alleingang und dann ist es so, ja, musst du halt nur mal vertrauen dem Lehmann. So, Leute. Oh, deswegen musste ich das Spiel für mich alleine gucken und habe mich danach so ein bisschen ins Getümmel geschmissen. Dann geht's auch wieder. Ah, weißt du noch, wer die Torvorlage gegeben hat?
David Odonkor?
Oh nee, David Odonkor war 2006 in Dortmund, Signal Iduna Park gegen Polen. 0 zu 0, 88. Minute läuft. Odonkor wird kurz vorher eingewechselt. Spielt
Und
in einer.
Oliver Neville knipst, ne?
Oliver Neville knipst
Boah,
das
Digga, ich
1 zu
bin
0.
gerade zutiefst stolz auf mich, dass ich das weiß, weil ich weiß nicht mal, in welches Spiel es war, ich weiß nicht, gegen welches Land es war, aber ich kann mich genau an diese. David Odonkor läuft rechte Flanke.
Ja.
Kloppt das Ding rein und Oliver Neville knipst, glaube ich, entweder mit dem Kopf oder auch irgendwie mit dem Fuß. Ich weiß es nicht mehr genau.
Fuß, Fuß war es.
Fuß, Fuß, ja.
Nee, André Schürrle war es. Props gehen raus an André Schürrle, Lady.
André Schürrle, war der nicht bewusstlos in diesem Spiel? Nee,
Nee, es war,
Moment,
das war Christoph Kramer.
jetzt wird's wild.
Das war der gute alte Tommy Schmidt-Freund Christoph Kramer, der
Ja.
überraschenderweise im
Gladbach dann
Finale,
wahrscheinlich, ne?
genau,
Mhm.
damals glaube ich noch Bayer Leverkusen, bin ich mir auch nicht sicher, hat auch beim VfL Bochum schon gespielt übrigens. Hat überraschend im Finale von Anfang an gespielt, weil Sami Khedira sich beim Warmmachen verletzt hat. Und ist dann mit, oh, weiß ich gar nicht, mit dem argentinischen Abwehrspieler zusammengeprallt und dann bewusstlos. André
Heftig.
Schürrle. Ja, Odonkor konnte er übrigens sonst auch nichts, außer schnell rennen. Und
Ja, ich fand extrem feierlich, dass er dann einfach im Promi Big Brother Haus war.
also der hat ja. Zuletzt hat er, glaube ich, irgendeinen Achtligisten trainiert und wurde da rausgeschmissen. Also es ist ganz traurig, was manche
Ist das jetzt wirklich so
Ex-Promis.
oder ist
Ja,
das gerade irgendwie?
ist wirklich so. Ist wirklich so. Also das sind auch so Menschen, wo du denkst, wie kann denn so jemand Trainer sein? Also ja, okay, der hat Nationalmannschaft gespielt, aber der hat ja trotzdem einen IQ, der geringer ist als die Höhe des Grases im Stadion auf dem Rasen. Also so einer kann ja kein Trainer sein. Und dann sagt er dir auch immer so Sachen wie, ja, hau den Ball einfach blind vors Tor und dann müssen wir die Box besetzen mit drei Mann und dann wird es schon. So
Also ich glaube
legendär.
mit einem anderen Dialekt, aber ja, der Tenor ist genau der, den du gesagt hast, ja.
So legendär. Das sind so Leute, die so für so bekannte Sprüche bekannt sind. Bekannte Sprüche bekannt sind wie flach spielen, hoch gewinnen, sage ich immer. So, halt dein Maul, ey. Halt dein Maul.
Lang und weit bringt Sicherheit.
Ja, so gut. So gut. So gut.
Ich habe nur eine Frage, die mir unter den Nägeln brennt. Wie verhält sich das denn, Steve, wenn du jetzt ins Stadion gehst? Also, wir skizzieren jetzt mal. Nee, machen wir nicht. Ich wollte nämlich gerade sagen, was ist, wenn wir jetzt in 4 Wochen gehen wir beide jetzt wirklich wie gute alte Sportjournalisten wie Johannes B. Kerner und Markus Lanz. Vielleicht ein bisschen anders gekleidet, aber irgendwie doch auch so ein bisschen mit dieser Attitude in die alte Försterei. Gegen gerade, das ist, finde ich, auch immer wichtig, also wirklich gegen gerade. Und gucken uns das Spiel an. Wie würde das sein für dich? Wie wäre da so das Szenario?
Also Punkt 1, du bist allein auf der Gegengerade, das kann ich ja schon mal sagen, weil auch das
Okay.
Game hat sich sehr gechanged von Stehplatz noch zu guten alten KSC-Zeiten auch.
Gegen gerade ist Stehplatz.
Ja, will ich ja gerade. War ich früher
So.
zu guten
Ah.
alten KSC-Zeiten noch,
Okay.
auch mitgesungen und auch richtig emotional. Aber wenn ich gerade KSC, das ist auch, es ist mir für, also wer heute noch zuhört, in dem Moment, das ist echt ein wahrer Fan. Ich war mal mit, ich glaube, es war Papa und Mike beim KSC DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Bayern München. Und wir standen, Fanblock, direkt angrenzend zu den Bayern-Fans. Es waren so 10 Meter Sicherheitsabstand, wo niemand war dazwischen. Der KSC führte 1-0, Torschütze damals Thorsten Fink, der dann zu Bayern ging, weil haben die ja immer gemacht, dann die Guten weggekauft, Arschlöcher. Und so richtig provozieren die KSC-Fans die Bayern-Fans beleidigt. Und dann haben die Bayern-Fans angefangen, Sachen rüberzuschmeißen. Und dann war ich einer von denen, die dann auch ganz laut mit eingestimmt haben bei Scheißverlierer, um nochmal so ein bisschen mehr zu provozieren.
Stark.
Das hat sich geändert. Mittlerweile Sitzplatz. Durch die vielen Connections, die ich habe, auch sehr, sehr gerne VIP-Loge.
Boah, Junge. Okay, ich hätte die Frage nicht stellen sollen.
Ich glaube, in 75% der Spiele, die ich in den letzten 5 Jahren gesehen habe, VIP-Loge, auch immer so am gleichen Tag des Spiels noch irgendwie an Karten gekommen. Und dann einfach, ich genieße das Spiel. Ich genieße das Spiel. Und guckst dann auch mit Trainersicht. Also es wird dann sehr taktisch geguckt und es ist nicht mehr so emotional. Also, es ist auch, mein Herz gehört dem FC Arsenal. Von denen verfolge ich nicht mehr so viele Spiele live, gerade jetzt wegen Corona und so. Sonst war ich immer so 2-3 Mal im Jahr, bin ich rübergeflogen. Und da ist es dann schon sehr emotional, wobei da ist es dann wieder so ein Widerspruch, weil in England ist es die Kultur halt eine ganz andere. In England wirst du von den Stewards, was auf Deutsch die Ordner sind, ermahnt, wenn du aufstehst. So, das ist halt englischer Fußball. So, du solltest dich halt hinsetzen, du solltest nicht so laut mitsingen. Jetzt ist Maurice Kimmerts weg.
Nee, ich höre dich noch, aber ich höre dich die ganze Zeit extrem abgehakt, deswegen habe ich mein Video ausgemacht.
Ah, okay.
Also ich habe leider, also ich habe Arsenal, habe ich verstanden, 2-3 Mal im Jahr drüber, du siehst das Ganze aus Trainersicht.
Ja, so und
ein bisschen Stewards.
In England ist halt die Kultur ist so eine ganz andere wie in Deutschland. Also so, gerade Arsenal, die haben die teuersten Ticketpreise, das heißt, da ist jetzt auch nicht mehr so viele Leute, mit denen ich früher bei Arsenal vor Ort war, die gehen heutzutage gar nicht mehr hin, weil sie sich die Tickets nicht mehr leisten können. Und es gab durchaus auch Spiele, wo ich mit Ticket rübergeflogen bin, vorm Spiel das Ticket verkauft habe und das Spiel dann in irgendeinem Pub verfolgt habe, weil es einfach teilweise viel geiler ist. Und es ist so ein, ja, die Deutschen sagen immer so ein Operettenpublikum, aber es hat schon was von, du siehst sehr viele Asiaten, was jetzt no front, aber die halt dann das erste Mal da sind. Alle haben irgendwie so eine Tüte vom Fanshop. Und es ist halt komisch. Also ich bin nicht mehr so emotional. Ich gehe sehr gerne ins Stadion, weil ich einfach das Flair mag. Ich mag das Feeling und so. Aber ich raste da jetzt nicht aus. Also es kommt sehr selten vor. Ich raste dann eher aus, wenn ich hier so Kreisklassenfußball gucke, meine Brüder beim Fußball zugucke. Dann bin ich schon so der Erste, der dann auch reinbrüllt. Oder witzige Geschichte, als ich in Bremen war und Daniel besucht habe, der da eine Regionalligamannschaft trainiert hat, gab es eine Situation, wo es Pöbelei zwischen den Trainerbänken gab und ein Zuschauer im Stadion, der sich lautstark eingemischt hat und so ein bisschen den gegnerischen Trainer beleidigt hat. Und das war dann ich, der so gar keinen Bezug hat. Also keinen Bezug zu dem Verein, aber einfach nur, weil mein Freund als Trainer in der Situation war, habe ich dann einfach mal rübergepöbelt. So.
Stark.
Krasser Fußballausflug. Wollen wir irgendwie so Matze Hilscher machen, um ein bisschen Tiefgang hier in die ganze Geschichte reinzubringen?
Boah, also mir ist nicht nach Tiefgang, aber wir können das gerne machen. Ich habe auch nichts mehr. Ich guck mal kurz, ob ich die Internetverbindung auf die Reihe bekomme irgendwie.
Aber ich glaube, es liegt.
Hörst du mich klar? Mach mal bitte deine Kamera auch aus, weil, also erstens ist das Bild extrem verzögert und das
Also bei mir ist alles tippitoppi. Bei mir wurde
Ja,
kurz
ohne
angezeigt.
Zeitversetzung. Test,
Ja,
test, test,
ja.
test, test. Okay, sauber, alles
Bei
klar.
mir wurde kurz angezeigt, Internetverbindung instabil, aber mittlerweile ist alles wieder tippitoppi.
Okay, ich ziehe mal kurz um 2, 3 Meter um.
Ja. Aber wenn dir gar nicht nach Tiefgang ist, dann.
Nee, also nee, wir können schon gerne das machen. Also ich bin ja auch in der Lage, das so zu beantworten, dass ich jetzt da nicht irgendwie, das passt schon alles in Ordnung.
Du kannst ja auch proaktiv sagen, wonach dir ist. Wir können auch Pimmelwitze machen.
Hitlerwitze, finde ich gut.
Oh, ich wüsste. Mir fällt keiner. Weißt du ad hoc einen Hitlerwitz?
Nee, also keinen, den ich noch nicht erzählt habe.
Bist du gerade 6 Meter vom Mikrofon entfernt?
Nee, aber so 3 wahrscheinlich.
Hitlerwitz. Boah, gar kein. Gar kein.
So, ich glaube, jetzt ist hier besser. Ich glaube, jetzt können wir aber die Kameras wieder anmachen. Ich bin mal eben umgezogen.
Das wirkt mich schön. Ah ja.
Ich höre dich, ich sehe dich immer noch so übelst verranzt, aber ich
Aber
glaube, der
das liegt an
Ton.
mir. Das liegt an
Ja,
mir.
wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja.
Ich sehe einfach verranzt aus heute Morgen.
Nee, ich finde, wie gesagt, auch allein durch diese Cashew, du siehst so ein bisschen aus wie ein ehemaliger Kollege von mir beim Flughafen, der auch immer solche Sachen anhatte. Ich habe mich sehr gut mit dem verstanden. Aber ich weiß seinen Namen nicht mehr. Ich glaube, Milan oder? Nee.
Nee, das war
Ja,
die
Milan
Stadt.
ist auf jeden Fall, ich nenne ihn jetzt einfach Milan. Der war begnadeter und passionierter Segelflieger und hat mir immer mit seiner, der hat dann seine GoPro, hat er an so einen, an seinen, an, nicht an seinen, aber an so ein Segelflugzeug rangepackt und dann hat er mir, nee, nicht Segel, ich glaube, das wurde wirklich so komplett Freihengst, Alter, so komplett geisteskrank. Nicht diese Wingsuits, die irgendwo von den Schweizer Alpen runterfliegen, die haben auch auf jeden Fall noch mal mehr gelitten. Aber wo du wirklich so komplett frei bist. Und ich glaube, Segelflugzeug ist ja, du sitzt wirklich irgendwo drin.
Ja, es ist, glaube ich, Paragliden, oder?
Guter Mann. Paragliden könnte es auch sein, ja. Ja.
Segelflug habe ich tatsächlich schon mal gemacht. Habe ich mal zum, boah, weiß ich gar nicht, fünften, sechsten,
13.
siebten Geburtstag geschenkt bekommen.
Mhm.
Auch sehr, sehr, sehr spannende Geschichte. Ich
Sehr gut.
hau mal zu Hilsche raus.
Mach mal.
Ich lege mal gestern, heute und morgen als Kategorien vor mich hin und mache dann so, oh, ich mache so Markus Lanz-mäßig.
Das wäre mir wichtig, ja.
Ich stelle dir 3 Fragen gestern, heute und morgen
Okay.
und fange mit gestern an und mach so Markus Lanz-mäßig. Herr Kimmritz, wenn wir jetzt gerade schon über das Thema Essen und Ernährung gesprochen haben, interessiert mich natürlich auch nochmal persönlich. Worüber haben Sie denn früher, gerade weil Sie auch so eine familiäre, ja, ich mag schon sagen, auch tragische Vergangenheit haben, gerade mit hier dem Papa und der NS-Zeit und so und die Mama, dann die Trümmerfrau, die auch Deutschland wieder mit aufgebaut hat. Die Geschichten sind ja hinlänglich bekannt. Habe ich ja auch mit meinem guten Freund Richard David im Podcast schon drüber gesprochen. Aber um uns da mal so ein bisschen mitzunehmen, worüber haben Sie denn mit Ihrer Familie ja am Abendbrottisch so geredet? Was waren denn da so die Themen, die, ja, ich mag schon sagen, auf den Tisch gekommen sind? Nehmen Sie uns da gerne mal mit.
Stark.
Worüber redet ein Moritz Kimmritz mit seiner Familie am Abendbrottisch?
Ich wollte gerade sagen, ich weiß jetzt immer noch nicht, was die Frage ist, aber ich habe mir die Augen zugemacht und habe mich wirklich so ein bisschen in die Lage hineinversetzt, dass ich jetzt vor meinem inneren Auge Markus Lanz habe sitzen sehen. Ich
Aber
merke
vergessen
jetzt.
Sie die Frage nicht, also weichen Sie mir jetzt nicht aus.
Nee. Also die Frage ist quasi, worüber ich am Abendbrotstisch gegessen
Ja,
habe.
war ja klar und deutlich formuliert, worüber Maurice Kimmritz mit seiner Familie am Abendbrottisch geredet hat. Das.
Früher oder wie, ja?
Ja, genau, gestern. Gestern war ja die Kategorie. Also
Okay,
brauchen
na,
Sie mir jetzt
gestern
hier
habe
auch
ich
nicht
prinzipiell
ausweichen.
mit gar niemandem an meinem Abendbrotstisch geredet. Früher haben wir rüber geredet? Ich habe tatsächlich lange Zeit wirklich mit meiner Mama immer nur Abendbrot gegessen. Mein Papa war immer nicht da, hat immer gearbeitet. Und ich habe keine Ahnung, worüber wir gesprochen haben. Über vieles tatsächlich. Ich glaube, wir haben also jetzt mal so ein paar Jahre ausgenommen.
Okay, dann mag ich es mal anders formulieren. Vielleicht kommen wir dann der Sache näher. Gab es denn bestimmte Themen, worüber Sie mit Ihrer Familie am Abendbrottisch geredet haben? Vielleicht ist es so dann auch ein bisschen verständlicher.
Du hast einfach die Frage jetzt nochmal in einem, also einfach nochmal anders formuliert.
Nee, richtig, das ist mein Job hier.
Aber ja, stimmt. Das ist halt einfach Markus Lanz-Style. Nee, also ich glaube, wir konnten über vieles reden. Ich habe nicht immer über vieles geredet, das muss ich auch sagen. Also es gab auch Zeiten, wo ich auf jeden Fall auch gar keinen Bock hatte. Ungefähr so wie heute, das so ein bisschen mit der Podcast-Folge heute zu vergleichen. Nur, dass das früher irgendwie zweckgebundener war, weil, naja, du kannst und willst ja auch jetzt nicht mit 14 irgendwie dann auf einmal oder 15 auf einmal irgendwie ausziehen, nur weil 2 Wochen mal schlechte Stimmung ist. Das ist ja auch nicht die feine englische Art, um dann mal beim FC Arsenal zu bleiben. Ich weiß es nicht, Digga, die Frage ist behindert, lass mal gerne noch eine andere.
Können Sie denn?
Und bitte hör auf mit dem Markus Lanz-Style, das geht gar nicht fit.
Ja, okay, dann heute ist die Kategorie. Gut, hier, dann formulieren wir die Frage noch einfach mal anders. Herr Kemritz, wenn Sie schon hier in der Sendung sind, dann wollen wir natürlich auch ein bisschen mehr über Sie jetzt erfahren. Ja, hier, Würzburg, mach mal Lärm für Moritz Kemritz. Hier, lass mal was hören. Ja, heißt den Star hier mal gebührend willkommen. Herr Kemritz, wann verunsichert Sie denn? Ja, warten Sie, jetzt habe ich hier gerade auf dem Ohr, wir hören, wir schalten einmal kurz in den Außenbereich zu Kurt Krömer, zu
Michael unserer Jackson.
Außenwette, der Cordula Stratmann am Ohr hat. Die Cordula ist jetzt eingetroffen in der Schwimmhalle Pankow und wir sagen, top, die Wette gilt. Hier, wann verunsichert dich dein Glück?
Ey, da, wann verunsichert mich mein Glück?
Um einfach mal ein bisschen oberflächlicher zu starten.
Das ist also, aber ja, ist auch Mindset. Das sind extrem komische Fragen. Obwohl die erste Frage war eigentlich gar nicht so komisch, aber ich habe gerade keinen Zugang irgendwie. Wann verunsichert mich mein Glück? Ich würde sagen so, also was ich gerade fühle, ist so dieses, doch irgendwie gewissermaßen passt es auch voll gerade in meine aktuelle Lebenslage. Wenn du rückblickend checkst, wie krass alles war. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Also du, ich realisiere zum Beispiel jetzt gerade in diesen Tagen, und jetzt könnte es doch noch ein bisschen, wie krass das für mich, also was für ein krasses Leben ich so in den letzten 1,5, 2 Jahren hatte. So. Und das ist für mich gleichzusetzen mit Glück. Also irgendwie ein schönes Leben zu haben, ist für mich einfach ein Synonym dafür. Und beziehungsweise das eine impliziert einfach das andere. Wenn ich über Glück nachdenke, dann meine ich genau sowas. Aber ich würde es nicht, also ich fühle diesen Terminus verunsichern nicht. Aber es ist dann doch manchmal irgendwie so, dass ich denke, okay, krass, ich habe das schon die ganze Zeit realisiert und ich war auch unfassbar dankbar, aber so wirklich diese Relation zu erleben, ist, glaube ich, auch erst möglich, wenn es dir wieder schlechter geht. Also so dieses klassische, ohne die Tiefen keine Höhen und andersrum, das fühle ich gerade aktuell sogar sehr, sehr krass, wie gesagt, also dadurch, dass es jetzt gerade ein sehr, sehr starkes Verhältnis oder es ist gerade sehr, sehr für mich sehr möglich, dieses Verhältnis zu spüren, weil halt der Unterschied in der Gefühlslage so unterschiedlich ist. Und das kann man schon irgendwie auch als Verunsicherung bezeichnen. Doch, ich glaube schon. Also so dieses retrospektiv sehen, wie krass das war. Und jetzt auch gerade, wo ich drüber spreche, also es ist auch gar nicht mal so ein, im ersten Moment schon, aber dann, wenn man länger drüber nachdenkt, ist es ja total schön zu sehen, dass so ein langer Zeitraum, zum Beispiel von 1,5 oder 2 Jahren oder so, das Leben halt einfach eine 10 von 10 war in den allermeisten Momenten so. Aber es bringt halt trotzdem insofern Verunsicherung, als dass, wenn man sich gerade in so einem Veränderungsprozess befindet, das natürlich erstmal irgendwie, ne, so haben wir ja auch schon zigtausende Male drüber gesprochen, dass dann erstmal viel mit Ungewissheit einhergeht, du mit vielen also mit vielen Gefühlen und Gedanken konfrontiert bist, mit denen du sonst einfach nicht konfrontiert warst. Und das vielleicht hin und wieder ein ungutes Gefühl in dir hervorruft, ne? Und ich denke, dass all die Sachen, die man sich vielleicht irgendwie angeeignet hat im Laufe der letzten Jahre oder die ich mir angeeignet habe im Laufe der letzten Jahre, dürfen halt jetzt irgendwie so sukzessive angewandt werden, aber immer alles mit einem gesunden Abstand, sage ich mal, beziehungsweise mit einem, nicht mal Abstand, sondern mit so einer gewissen Restmenge an, okay, ich glaube zwar viel verstanden zu haben und viel auch über mich vielleicht erfahren zu haben und mich dadurch irgendwie ganz gut zu kennen, bin aber trotzdem nicht davor gefeit, in ein Loch zu fallen oder dass es mir halt tagelang auch manchmal in diesen Situationen dann nicht gut geht und so weiter. Und das gehört halt genauso dazu, weil ich glaube, für mich persönlich sagen zu können, dass es extrem toxisch ist, wenn man halt denkt, dass man irgendwie ja so diese Herausforderungen des Lebens in den letzten Monaten, Jahren gut gemeistert hat und dass halt nie wieder irgendwas kommt, was dir nicht vielleicht die Socken ausziehen kann. Und das fühle ich halt gerade in diesen Tagen extrem und deswegen finde ich die Frage sehr, sehr schön, merke ich gerade. Und es trifft es auch ziemlich gut. Also, was war das Verb? Verunsichern? Ja. Ja, ich würde sagen, mein Glück verunsichert mich in den Momenten, wo ich merke, dass es gerade nicht mehr so ein glücklicher Lebenszustand ist und Gefühlszustand. Tatsächlich, aber auch ganz, ganz selten in so überkrassen Momenten, wenn ich halt an, weiß ich nicht, krassen Orten bin oder so. Also wirklich, ich glaube, diese Definition von Glück, so diese Momente des Kicks, so diese Momente, keine Ahnung, wenn ich irgendwo, was weiß ich, mit meiner Freundin in einem krassen Urlaub bin oder mit meinen Freunden irgendwo am See sitze und es ist einfach gerade alles so magisch oder die Niederlande, Digga, das ist halt schon so, dass dann in den Momenten natürlich dieses Glücks und ich glaube, da liegt wahrscheinlich auch in der breiten Masse der Unterschied zwischen Glück und Zufriedenheit, also zumindest der Auffassung, die Unterschiede zwischen diesen beiden Begrifflichkeiten, so das, was ich wahrscheinlich beschreibe, meint eher am Ende des Tages eine Zufriedenheit, wenn man von so einem langen Zeitraum spricht, von wie 1,5, 2 Jahre. Und Glück ist ja wirklich so dieses, also so verstehe ich es zumindest. Ich habe da vielleicht eine bisschen andere Definition, aber ich glaube, Glück meint eigentlich immer so diese Momente, dieses so boah, krasse Ekstase. Und das ist auf jeden Fall dann auch manchmal so, dass ich sage, okay, jetzt, mir ist aber bewusst, dass das jetzt vielleicht auf diesem Peak kein Dauerzustand ist, aber halt, ich sag's jetzt mal irgendwie vielleicht ein bisschen greifbarer, wenn du von einer 100 auf eine 99 gefühlsmäßig zurückgehst, ist halt der Unterschied nicht so krass. Ja, deswegen im Großen und Ganzen verunsichert mich das eher, wenn ich dann wieder in schwierigere Lebensphasen komme, weil ich halt denke, wow, okay, krass, so kann es halt auch sein. Ja. Schöne Frage.
Oh, ich höre mich im Hintergrund jetzt nicht mehr. Wie gehst du mit Ungewissheit um? Also weil du das Thema Ungewissheit gesagt hast, bist du so, machst du dir viele Gedanken oder ist es so einfach ein ungewisser Zustand des Nichtwissens, was kommt und so ein bisschen, ich will nicht sagen vorsichtig, aber so ein bisschen ja, sich dessen bewusst sein, okay, ich weiß nicht, was kommt. Oder bist du dann sehr, sehr gedanklich? Also, dass du dir über ungewisse Situationen vorher dann viele Gedanken machst, es könnte jetzt so ausgehen, es könnte so sein. Also zerdenkst du, ja, ich will nicht zerdenk sagen, aber denkst du über diese ungewissen Situationen im Vorhinein viel nach? Oder hast du so eine Phase, wo du einfach sehr achtsam bist und dir bewusst bist, dass es einfach eine Ungewissheit ist, weil sich beispielsweise große Dinge verändern oder große Sachen von jetzt auf gleich irgendwie anders sind?
Also ich glaube, dass Ungewissheit gewissermaßen ein ständiger Begleiter ist, weil also auch bedingt dadurch, dass sich einfach ständig alles verändert. Aber ich merke für mich persönlich, dass je größer die Veränderung ist, desto größer ist logischerweise auch das Potenzial an Ungewissheit. Und desto mehr bin ich auch veranlasst dazu, Annahmen einfach zu treffen. Also ich habe dahingehend auch, würde ich sagen, mein Verhältnis so ein bisschen geändert, aber ich merke, dass, wie gesagt, in den großen Lebensphasen, gerade wenn wir an Berufe, Beziehungen und so weiter denken, wenn da, ich sag mal, auch vielleicht ungewünschte, ungewollte Umbrüche passieren, merke ich, wie ich Dinge, die ich sonst im Alltag, und das hatte ich erst gestern und vorgestern mit Flo, Dinge, Erkenntnisse, ja, halt so grundsätzlich Erkenntnisse über sich selbst, beziehungsweise darüber, dass man irgendwie man oder wie ich weiß, dass wenn ich jetzt das mache, wir nehmen jetzt mal das Beispiel, um es greifbarer zu machen, Meditation. So, ich weiß, wenn ich regelmäßig meditiere und das so gut es mir geht, unabhängig davon zu machen, ob es mir gerade gut geht oder nicht, hat es einfach einen unfassbar positiven, eine unfassbar positive Auswirkung auf mein Leben. Und je größer jetzt diese Situation, ja, dieser Umstand ist, diese Veränderung, also je größer die Bandbreite quasi ist, desto schwerer fällt es mir, mich an diesen Erkenntnissen, wie gesagt, die ich über mich irgendwie gesammelt habe, festzuhalten. Also anderes Beispiel noch zum Beispiel, ich weiß, dass es nicht förderlich ist, Annahmen über irgendwas zu treffen. Und vor allem auch negative Annahmen, mir nicht dienende Annahmen über irgendwas zu treffen, wo die Antwort aber eigentlich total ungewiss ist, weil sie irgendwie im Außen ist, weil sie von einer anderen Person abhängig ist. Und wenn ich gerade die oder die Info nicht habe, ist einfach dieses ganze Bild ist nicht komplettiert und dadurch, genau, das ist ja wahrscheinlich die Definition von einer Annahme, aufgrund dieser begrenzten Informationslage, ja, gehst du halt den Weg und schätzt irgendwas ab. Und da ist halt wie wir es immer so schön hören, das negative Ego ein unfassbar riesiger Punkt. Also, und ich merke, wie in solchen Situationen, in solchen Lebensphasen, das negative Ego auf jeden Fall deutlich häufiger Überhand nimmt. Und wenn ich Überhand nimmt, sage, dann meine ich es auch genauso. Also teilweise, wie gesagt, immer. Also abhängig davon, wie groß gerade dieser Emotionsausschlag ist, wie groß die Entscheidung für mich in meinem Kopf ist, wie groß diese Veränderung in meinem Kopf ist. Und wenn wir jetzt im Bereich Beziehungen bleiben, ist das halt einfach, das ist halt ein Brett, also zumindest für mich. Und da merke ich, wie ich ganz viele Sachen, die ich vermeintlich gelernt habe über mich in den letzten Zeiten, Jahren, Jahrzehnten, keine Ahnung, nicht mehr abrufen kann in diesen Extremsituationen. Ich krieg's nicht mehr abgerufen. Also es ist so, ich mag es vielleicht auf Wissensebene, und auch da bin ich wieder beim Retreat, so auf Wissensebene vielleicht mag es mir bewusst sein, aber es ist so weit weg davon entfernt, dass ich es fühle und dann halt dementsprechend auch praktiziere und manifestiere. Dass das halt einfach, ja, das endet dann teilweise irgendwie in extremen Gefühlsausbrüchen. Und gewissermaßen meint das ja auch genau das, was du nachgefragt hast. Also ob ich mir dann Gedanken darum mache. Wie gesagt, in Zeiten, wo die Veränderung auch stattfindet, weil, wie gesagt, es ist gewissermaßen immer, aber das Ausmaß ist ja ein anderes. Wenn ich jetzt sage, ich trainiere einen neuen Trainingsplan, oder was weiß ich trainiere, das sind ja wirklich die kleinsten Sachen. So, ich trinke jetzt kein Kaffee mehr, sondern Tee, oder ich trinke jetzt wieder, oder so, ne, du weißt, was ich meine. Also einfach Dinge, die auch verändernd sind und die in der Masse natürlich auch eine Auswirkung total wertfrei auf dein Leben haben und auf mein Leben haben. Dann bin ich mir in den allermeisten Fällen all dieser Erkenntnisse bewusst. Aber in Situationen, wo es mir, wie gesagt, wirklich die sprichwörtlichen Schuhe auszieht, hat das erstmal viel mit Neusortierung zu tun. Das hat ganz viel damit zu tun, irgendwie in mich zu gehen, diesen Kampf auch auszutragen. Also diese, es darf wehtun, das an allererster Stelle, für mich ganz wichtig. So habe ich ganz lange Zeit und ne, auch jetzt immer noch teilweise so, ich denke mir so, warum schmerzt es so, warum, wieso, warum, wenn ich eigentlich weiß, irgendwie das oder das ist das Richtige für mich, aber es ist einfach so, Alter, und das kommt halt, dann sind wir auch wieder sehr, sehr schnell im Bereich Verstehen drin und Digga, da bin ich sehr dankbar dafür, muss ich ehrlich sagen, dass ich da die Reise erleben durfte, weil dieses Thema Verstehen und Nachvollziehen und ich will das für mich, ja, verstehen, das ist einfach der größte Witz, Digga. Das ist der größte Witz des negativen Egos, zu denken, dass dir das irgendwas bringt. Also nicht Witz im Sinne von, du darfst nicht da sein und ich darf nicht diesen Impuls verspüren, verstehen zu wollen. Aber auch das, wie alle anderen Gefühle halt einzuordnen und mehr, und das ist ja wirklich ein iterativer Prozess, so es ist immer wieder dieses, es kommt was auf und je nachdem, wie resilient ich in dem Moment bin ich halt in der Lage, dieses Aufkommen in die Richtung zu kanalisieren, wie es mir taugt und wie es mir dient. Und wenn ich halt in einer abgefuckten Situation bin, und da rede ich jetzt nicht von äußeren Umständen, natürlich auch, aber vor allem was die mentale Lage anbelangt, bin ich halt unfassbar deutlich schwerer in der Lage, das so zu kanalisieren, dass ich halt direkt sagen kann, okay, das dient mir in die Richtung, zack, okay, ich weiß, Eifersucht behindert, zack. So, diese, das ist das, was ich, wenn ich von Erkenntnissen spreche. Ja, und vielleicht noch einen Satz, und auch da muss ich wieder den lieben Flori mit reinholen. Ich glaube, der Inbegriff von Verarbeitung ist halt, wenn du merkst, wie vielleicht ähnliche Gedanken aufkommen, aber nicht ähnliche Gefühle auslösen. Das heißt, dieser Ausschlag an Emotionen in die eine oder die andere Richtung, der nimmt gewissermaßen ab. So. Und ich glaube, das ist das, oder so definiere ich für mich irgendwie Verarbeitung. Aber es ist meiner Meinung nach ein Irrglaube zu denken, dass wenn du irgendwann mal irgendwas verarbeitet hast, was vielleicht in dem gleichen Lebensbereich stattgefunden hat, so weiß ich nicht, du hast schon mal eine Trennung verarbeitet, du hast schon mal einen guten Freund verloren, du hast schon mal einen Elternteil verloren. Glaube ich, ist es menschlich, aber gewissermaßen auch doch vermessen zu sagen, wenn mich jetzt sowas in der Art noch mehr ereilt, lässt mich das kalt. Man hat vielleicht andere Ressourcen, man hat andere Möglichkeiten, weil man irgendwie an dieses Gedächtnis wieder anknüpfen kann, damit umzugehen. Aber das heißt halt nicht, dass es dir nicht die Socken auszieht.
Ich finde sehr, sehr wichtig der Punkt des Schmerzes und dass du gesagt hast, so dieses, es darf auch wehtun. Finde ich unfassbar wichtig. So, weil ja natürlich so dieses Umstände sind immer da im Leben. Aber in Anführungsstrichen nur, weil du gedanklich positiv bist, weil du cool mit dir selber bist, weil du dich selbst liebst, heißt das ja nicht zwangsläufig, dass nicht auch schwerwiegende Umstände in dein Leben treten. Also beispielsweise, dann können ja trotzdem Leben, Menschen in deinem Umfeld sterben. Und dann, ich finde es so unfassbar wichtig, weil ich finde, manchmal hat es so den Eindruck dieses, okay, du kannst selber entscheiden über alles im Leben und das glaube ich mehr denn je, bedeutet nicht, dass alles im Leben geil ist. Das finde ich so wichtig und ja. Ich finde, das kommt manchmal zu kurz, weil also wenn ich mich jetzt heute nehme, so wie ich mich fühle, wie meine Gedanken sind und den Tod meines Papas an den heutigen Tag stelle, Ja, also dann ist der Schmerz so derbe groß, nicht minder groß als vor einem Jahr. Und dann finde ich so wichtig, diesen Schmerz auch zuzulassen und auch da wirklich reinzugehen, so wirklich reinzugehen, weil es ist, ich finde, unfassbar wichtig. Und ich erinnere mich jetzt gerade dran, wie du, als ich zur Beerdigung runtergefahren bin, eine Sprachnachricht geschickt hast und mir einen emotionalen Tag gewünscht hast. Und ich kriege jetzt Pipi in den Augen und ich das so eine tolle Sprachnachricht fand. Weil ich habe es so gefühlt und wahrscheinlich zu einer anderen Zeit hätte ich das irgendwie vermessen gefunden oder so. Aber es war so schön, weil es war genau das. Es war so ein emotionaler Tag. Und ja, auch jetzt, wenn die Gedanken aufkommen und die Gefühle an Papa aufkommen. Und ich glaube, ich hatte es gestern oder vor 2 Tagen erst, dass ich so dachte, oh ja, wie schade ich es eigentlich finde, dass er nicht eine einzige Podcast-Folge gehört hat. Und dass das so nach seiner Zeit gekommen ist. Und dann sind diese Gefühle ja trotzdem so schön. Es ist so schön. Das Schmerz so unfassbar und das lässt sich auch nicht beschreiben. Aber das einfach zuzulassen. Ich liebe es, das einfach zuzulassen. So, und irgendjemand hat mir mal gesagt, es gibt irgendein Volk in Afrika, Asien, weiß ich nicht. Wahrscheinlich habe ich es auch schon mal gesagt, die drehen, also wenn die weinen und die wischen die Tränen nicht weg, weil die sagen, die Tränen laufen runter und fallen dann auf dein Herz und lassen dann alle Emotionen zu. Und seit ich das gehört habe, bin ich auch so ein Riesenfreund davon, das einfach zuzulassen. Ich hatte vor, weiß ich nicht, 3 oder 4 Wochen eine Situation, da war ich bei Amelie, da war ich joggen und dann habe ich irgendein Lied gehört, was mich richtig, richtig gecatcht hat. Und dann saß ich eine halbe Stunde auf der Terrasse bei Amelie, dann habe ich meinen Laptop rausgeholt, dann habe ich mir Bilder von Papa angeguckt, dann habe ich mir die krassesten Lieder reingeballert, um so richtig reinzugehen, Und ich habe so geheult und es war so schön, es war so ein angenehmes Gefühl. Und ich glaube oder ich bin überzeugt davon, dass gerade dieses Reingehen dann auch wieder so sehr hilft. Bei mir ist es so eine Dankbarkeit. Also ich bin dankbar dafür, dass ich so damit umgehe, weil ich dann auch komplett positiv wieder vorwärts gehen kann. Also weil es nicht so ein Wegschieben ist, sondern weil ich den Moment so auskoste und wirklich auch so mich reinsteige, um alles da rauszuholen aus diesen Emotionen, um dann zu sagen, okay, es ist alles gerade weg, ich kann lachen, ich kann hochgucken, kann dankbar sein und kann dann so den nächsten Schritt gehen, ohne dass das irgendwie so in mir drin ist. Und es ist so angenehm. Und es ist halt Bullshit, zu sagen, dass das irgendwie Positivität und positive Gedanken einfach so nichts damit zu tun haben, dass du nicht Scheißsituationen erleidest. So ganz im Gegenteil. So für mich kann einfach sagen, dass mir diese Positivität oder diese mentale Kraft oder was weiß ich, wie ich das bezeichnen möchte, dass mir das einfach so sehr hilft, diese Situation anzunehmen und einfach dankbar zu sein. So, auch wenn ich nicht weiß, warum, so, aber bringt auch nichts. So, das, was du gesagt hast, bringt mir überhaupt nichts zu fragen, so, warum ist Papa gestorben? So, also, weil, ja, wird ja auch keiner kommen. Also werde ich heute auch nicht durch Berlin laufen und wird mich irgend so ein Thomas ansprechen und sagen, ach übrigens, wegen der Frage, warum Papa, kann ich dir sagen. Also kriege ich keine Antwort. Und deswegen, einfach rein. Boah, einfach rein. So mit Anlauf rein. So wie beim Regen joggen, mit Anlauf in die Pfützen. Wenn Scheißsituationen kommen, wirklich mit Anlauf rein. So voll auskosten, weil ich glaube, dann geht es einfach viel schneller oder viel besser oder viel wohler oder viel positiver den nächsten Schritt. Und wenn es 2 Tage dauert, so, ja mein Gott, dann dauert es 2 Tage. Ich finde nämlich auch so einen wichtigen Punkt, so was wir auch schon häufig gesagt haben, so sich nicht so selber geißeln. Und das passiert ja so häufig, dass wenn man in so einer negativen Situation ist und sich dann immer weiter reinsteigert, weil man dann sich immer vor Augen führt, so, oh ja, ich könnte es ja auch anders und bla bla blub und ey, so ein Bullshit, sich selber einfach so annehmen und auch einfach sagen, okay, es ist okay, dass es so ist. So, ich habe, also kleines Beispiel, aber ich war gestern einfach, ich habe nichts gemacht von dem, was ich morgens dachte, okay, ich habe Bock auf Joggen, ich gehe vielleicht auf diesen Wave of Planet, Hashtag Love Parade, Hashtag Männer ficken sich in den Arsch, weil das ist ja nichts anderes. Und am Ende ich hatte einfach so einen geilen Abend mit mir selber. Ich hatte einfach so einen geilen Abend mit mir selber. Und ich hätte mich früher so derbe selber gefickt, so, oh, du kannst auch rausgehen und du kannst auch soziale Kontakte und du kannst so was erleben. Und gestern war einfach so, oh, Digi, du kannst einfach so glücklich sein mit dem. Also du kannst ja auch glücklich sein, dass es so ist, wie es ist. Oh, und es war einfach ein geiler Abend. Es war einfach ein geiler Abend. Und ich bin einfach ein geiler Typ. Jetzt ist es raus. Und das war eigentlich auch die Intention, warum ich diesen Podcast starten wollte, dass ich endlich mal der Welt sagen kann, was für ein geiler Typ ich bin. Da hat es 45 Folgen gedauert. Aber ich muss es halt auch so machen, damit es nicht so aufdringlich wirkt und damit die Leute nicht denken, dieser Selbstdarsteller, sondern jetzt denken, ja, okay, jetzt stellt er sich selber so dar, aber ich glaube, das meint er gar nicht so.
Ich glaube auch also erstmal vielen Dank. Ich glaube, du hast meine Reaktion gesehen. Ich brauche nicht weiter was dazu sagen. Ich glaube auch, der größte Vorteil jetzt daran, dass du dafür dir 45 Minuten, wollte ich gerade sagen, Sekunden Zeit, Junge, Folgen Zeit genommen hast, ist auch einfach ein kluger Move gewesen, den Podcast mit jemandem wie mir zu starten. Weil ich glaube, also ich habe ja nicht 45 Folgen gebraucht, um zu sagen, ich bin ein geiler Typ. Und deswegen so diese Rollenverteilung, wer jetzt hier das intrigante, egoistische, selbstverliebte Arschloch ist, die ist schon seit, ich denke, mindestens 30 Folgen, ist die eh schon klar verteilt. Von daher, ich denke, ich bilde mir sogar ein, du könntest jetzt Dinge tun, die strafrechtlich belangt werden könnten. Und du wärst halt trotzdem noch derjenige, der eigentlich in den Herzen ist. So, weißt du, bist halt so wie kann man das denn vergleichen? Ja, nee, ich finde keinen guten Vergleich. Ich wollte nur mal irgendwas, ich bin immer so ein Typ, der nimmt immer so gerne Vergleiche aus dem Fußball. Aber ja, du bist halt einfach du bist derjenige, der auf dem Platz gut ist, aber der König der Herzen ist.
Ich gehe noch einen Schritt weiter und ich forciere auch so ein bisschen provokativ den Folgentitel. Ich würde so weit gehen und sagen, ich bin der Robert Habeck unserer Beziehung. Denn
ich möchte keinen einzigen, in den nächsten 100 Folgen möchte ich keinen einzigen Politiker in meinem. Ich schreibe keine einzige Folgenbeschreibung. Ich habe hier auch nichts zu melden. Muss man einfach sagen, wie es ist. Aber ich lege mein Veto ein dafür, dass wir noch ein einziges Mal einen amtierenden Minister oder auch Kanzler in unserem Folgentitel drin haben. Weil ich sag dir, Digga, wir ziehen, weißt du, das Problem ist, it's not about the numbers, it's about the people you reach or you want to reach.
Ich glaube, uns hört einfach unverhältnismäßig häufig Philipp Amthor zu.
Ey, genau so ist es. Und das will ich halt. Ich will die Leute auf Grönland erreichen. Ich will die Leute irgendwo im tiefsten Afrika erreichen. Ja, Leute mit die wirklich was erreichen wollen. Selfmade-Entrepreneure, Leute, die in Immobilien investieren. Genau das ist die Zielgruppe, die ich persönlich hier haben möchte, ja, und nicht hier die Leute, die in, ne?
Philipp Amthor, Schmutzfink an dieser Stelle. Aber um nochmal, bei Annalena Baerbock und Robert Habeck, war ja die grüne Doppelspitze, und ich vergleiche uns so ein bisschen damit, dass du bist so der so vorprescht, du bist so die Annalena Baerbock. Und ich mag auch sagen, du bist das Gesicht des Podcasts, was einfach aber auch daran liegt, dass du hast einfach das deutlich attraktivere Gesicht. Also ich würde im Leben niemals, ich bin mehr so die Glerasil-Werbung, während du so für wirklich angenehme Pflegeprodukte die Werbung bist, wo ein Effekt zu erkennen ist. Und ich bin mehr so die Werbung, um auch da wieder, um Dinge zu vermeiden. Um wirklich Hautausschlag, Akne, Pickel zu vermeiden. Das bin ich das Gesicht. Und du bist so das Gesicht, um Freude zu empfinden. Und deswegen bist du das Gesicht des Podcasts. Und um den Vergleich jetzt zu bringen, du bist die Kanzlerkandidatin dieses Podcasts, was Annalena Baerbock ist. Aber insgeheim haben alle in diesem Land gedacht, der Robert hätte es machen sollen. Der Robert hätte es machen sollen. Und der Robert hat auch da einen cleveren Move gemacht, das, was ich auch mache. Hat die Annalena mit allem unterstützt, hat sich komplett zurückgenommen und wurde einfach immer sympathischer und ist jetzt, naja, ich mag es fast sagen, ist jetzt der Mann des Volkes. Also ist jetzt der Mann des Volkes. Und so sehe ich mich auch als der Mann des Volkes.
Unterschreibe ich zu wirklich 110%. Und ich kann es jetzt auch offen, ich bin ja auch jemand, also auch wenn ich nicht der Sieger der Herzen bin, bin ich ja jemand, der gerne auch offen seine Meinung ändert und grundsätzlich Meinungsänderungen, wenn man denn dahinter steht, auch in die breite Gesellschaft reintragen muss. Ich plädiere für folgenden Folgentitel: Der Mann des Volkes minus Robert Habeck. Oder auch von mir aus: Der Mann des Volkes minus Habeck.
Auch stark, aber minus ausgeschrieben. Na, sonst denken die Leute, der Mann des Volkes, Robert Habeck.
Ja, natürlich. Das ist ja auch das, was ich transportieren will. Oder was wolltest du transportieren?
Ach so, ich wollte ganz klar unterstreichen, minus Robert Habeck.
Nee, ich dachte, du hast ja gesagt, du bist der Robert Habeck. Nee, also eigentlich bist du ja der Olaf Scholz. Du musst dich halt auch mal entscheiden.
Ich bin aber auch der Jens Lehmann. Also ich nehme sehr, sehr viele Rollen ein. Und wenn ich ein Buch schreibe...
Du hast eine Krankheit, Alter.
Ja, habe ich. Mehrere. Die Ärzte arbeiten da dran. Auch da, wegen laufenden Prozessen, darf ich nichts zu sagen. Ich bin selber sehr gespannt auf das Ergebnis. Ich glaube, es wird so eine Mischung aus AIDS und ADHS. Es wird ADHS. ADHS, um beides mit reinzunehmen. Wenn ich ein Buch schreibe, Shoutout an Tommy Schmidt, einfach mal ransetzen und einfach auch mal machen, anstatt immer nur zu quatschen.
Kurze Unterbrechung, ich lege wirklich 10 Euro in den Topf, dass du vor Tommy Schmidt ein Buch schreiben wirst. Ich hab's einfach im Urin.
Safe, ja. Aber Tommy Schmidt ist ja auch, das ist ja kein Macher. Tommy Schmidt ist keiner der Männer, die in WhatsApp-Gruppen Sätze aufgreift, wie es war mir sehr große Freude, mich mit euch zu treffen, einfach auch mal spenden und dann aber nicht spendet, sondern das ist Tommy Schmidt, der dann nicht spendet. Ich bin der Macher, der dann einfach 69 Cent spendet und sich für den Blowjob bedankt. Aber wenn ich ein Buch schreibe, ich weiß noch nicht den Haupttitel, den weiß ich noch nicht, da denke ich an irgendwas, ja, was die Menschen dazu bringt, zum Buch zu greifen, weiß nicht, Panda-Bär, irgendwie sowas, wo die Leute getriggert sind. Aber der Untertitel wird auf jeden Fall sowas sein wie vom gesichtsentstellten Glerasil Fotomodel zum Mann des Volkes. So wie vom Tellerwäscher zum Selfmade-Millionär wird das dann so der neue Schlagbegriff. Auch bei Maischberger werden dann so Folgen so heißen. Und dann werden die sich so Leute einladen, die nicht arbeitslos waren früher, sondern die hässlich waren. Wirklich hässlich waren und es immer noch sind, aber mit ihrer Hässlichkeit Ruhm und Ehre erreicht haben. So wie Robert Habeck.
Also so ein bisschen zurück zur Oberflächlichkeit, finde ich gut. Finde ich ein gutes Motto.
Das finde ich einen guten Folgentitel. Zurück zur Oberflächlichkeit.
Gerne. Ich wollte jetzt nicht noch einen weiteren in den Raum werfen, aber ich habe es auch gefühlt. Zurück zur Oberflächlichkeit. Wir überlegen uns bis nächste Woche irgendwas mit Robert Habeck, beziehungsweise ich schreibe einfach 5-mal Robert Habeck in die Folgenbeschreibung, um auch dem SEO, und da bist du ja jetzt auch Experte, gerecht zu kommen und unsere Politik-HörerInnen hier auch ein bisschen noch mal mehr auf den Podcast zu locken. Wirklich. Und raus für heute, Digga.
Wir könnten auch, ist gerade eine Idee, die ich habe. Gerade fühle ich die, ich weiß nicht, ob das genauso lange andauert wie der Satz, den ich jetzt sage, aber wir könnten auch die heutige Folge einfach schneiden in 5 einzelne Folgen und wir ballern einfach ab Dienstag jeden Tag so 12 Minuten Folge und alle haben einen unterschiedlichen Titel. Da können wir einfach so, wir können jeden Tag eine Folge bringen und haben einfach so 5 Folgen diese Woche rausgeballert mit jeweils 12 Minuten und wir können titelmäßig, können wir einfach, wir können um uns schmeißen, wie Leute beim Kölner Karneval auf dem Karnevalswagen mit Kamellen.
Also mir wird auch gerade nochmal bekannt, was für einen unfassbaren Einfluss wir auch haben. Also jetzt wirklich auf diese ganze Gestaltung, wie wir das so machen und so weiter. Das ist, wir reden immer über Präsidenten und so, aber das ist ja wirklich, also wir können ja wirklich machen, was wir wollen. Ich könnte ja jetzt auch mein Pimmel oder so hochladen und das würde ja keiner irgendwas sagen. Also gut, das ist schwierig beim Audioformat, da müssen wir dann vielleicht nochmal Thema YouTube oder so forcieren. Nee, aber ja, bin ich auch dabei. Also mir ist eh alles scheißegal, das war es schon vor Jahren. Und jetzt, ich bin so ein bisschen, boah Junge, dass ich stotter und zögere, etwas auszusprechen, das hat schon was zu heißen. Ich bin so ein bisschen wie Michaela vom Wünschewagen. Ich habe eh nichts mehr zu verlieren und deswegen ist mir das jetzt eh egal. Also wir können machen, was wir wollen.
Sehr stark, sehr stark. Auch dieses zum Thema, wir können machen, was wir wollen. Ich habe vor, weiß ich nicht, 4 Wochen bei all unseren Folgen, du klickst bei unserem Hoster an, ob unser Podcast jugendfreie Sprache enthält. Also beziehungsweise das Gegenteil, ob der Sprache enthält, die beispielsweise FSK 18 ist.
Ja.
Und da habe ich ganz zu Beginn habe ich mal einen Haken gemacht, bevor wir gehostet sind, weil ich wusste, wie wir sind. Und vor 4 Wochen habe ich einfach bei allen Folgen rückblickend die Haken rausgenommen, weil ich mir dachte, nee, das ist alles so fein. Zum Thema Pimmel hochladen. Dickpics ist ja so das fürs Auge. Ich könnte mir vorstellen, dass es übergeht in so, Männer nehmen ihr Geräusch beim Pissen auf. Und dann wird das so bewertet. Und oh, glaubst du kannst am Geräusch erkennen, ob einer einen großen Penis hat? Und jetzt an der Stelle kann ich die Grüße raushauen, die ich mir aufgeschrieben habe und für heute vorgenommen habe, an den Mutlöwen Sascha, den ich explizit grüßen möchte, der sich nämlich so ein bisschen beschwert hat. Beim Thema großen Penis ist er mir direkt eingefallen. Und das wird ihm jetzt sehr unangenehm sein und er wird sich jetzt hoffentlich wünschen, oh, hätte ich einfach nichts gesagt.
Hättest du mal nichts gesagt, Bro, wirklich, Alter. Also wer hier uns gegenüber irgendwas äußert, der wird einfach gefickt und nicht nur im wortwörtlichen Sinne, sondern auch öffentlichkeitswirksam. Die kurze Antwort ist nein. Tatsächlich ganz unironisch und unwitzig, nein.
Okay, dann letzte Frage für heute. Mit auch Markus Lanz mäßig, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Auch starke Frageformulierung da in dem Kontext. Hast du schon mal Dickpick verschickt?
Auch kurze Antwort, ja. Bis nächste Woche, Freunde.
Mit Jan Ulrich nächste Woche.